Wir haben eine Predigtreihe angefangen, beziehungsweise ich habe eine Predigtreihe angefangen, in die ich euch mit hineinnehmen möchte, nämlich über die Ich-Bin-Worte Jesu. Und was mir unterdessen auch aufgefallen ist, ist, dass im Grunde genommen jedes Ich-Bin-Wort zugleich für eine geistliche Wahrheit steht, die mit einem christlichen Fest verbunden ist. Das ist interessant. Brot des Lebens, woran denken wir? Abendmahl, Passa und so weiter, Karfreitag. Auferstehung und Leben, woran denken wir? Natürlich an Ostern. Heute Licht der Welt, woran denken wir? Pfingsten natürlich. Das passt ja eigentlich ganz gut. Und warum das so ist, das wollen wir nun miteinander mal ein wenig betrachten. Als Grundlage dient uns der Vers aus dem Johannesevangelium. Das ist Johannes 8, Vers 12. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn man das so zunächst mal hört, manchen ist es ja sicherlich sehr bekannt, aber wenn man das mal so zunächst hört, ist das ja sehr kryptisch, sehr geheimnisvoll. Mit dem Licht und so, manche denken natürlich dann auch an Weihnachten, also die Verbindung kann man natürlich auch ziehen, das ist überhaupt gar keine Frage. Dann wandeln in der Finsternis, Licht des Lebens haben und so weiter. Das Ganze erschließt sich, wenn wir auch an dieser Stelle mal in die Bibel hineinschauen und auch hier den engsten Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament beachten. Da ist nämlich eine unglaubliche geistliche Tiefe drin. Und das schauen wir uns an. Licht steht generell in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, für die Gegenwart Gottes. Es geht immer um die Gegenwart Gottes. Licht kann auch in Verbindung mit Feuer sozusagen erscheinen. Da sind wir dann im Grunde genommen bei Pfingsten, aber nicht da, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen, mit den Feuerzungen und so weiter. Also Licht, bleiben wir mal bei dem Licht, ich bin das Licht. Ganz interessant, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, mit den Ich-Bin-Worten, was es damit auf sich hat, nicht die hebräische Formel, die hier steht, dann auch im griechischen Urtext übersetzt, nicht, das ist genau die Formel, mit der Gott sich am Sinai geoffenbart hat, das Ich bin. Nur halt eben auf Hebräisch oder dann auf Griechisch, das ist Ego Eimi, der Seiende. Also das Griechische kennt einen Begriff dafür, das Deutsche nicht. Deswegen übersetzen wir, ich bin der Ich Bin zum Beispiel. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Nicht? Das steckt im Grunde genommen da drin. Aber dazu will ich jetzt heute gar nicht mehr so viel sagen. Ich werde es vielleicht immer mal wieder im Laufe der Predigtreihe in Erinnerung rufen, sondern ich möchte das mal vom Inhalt her ein bisschen deutlicher zeigen. Der erste Schöpfungstag, Gott hat die Welt geschaffen und dann heißt es, Finsternis lag auf der Tiefe, Finsternis. Und der erste Schöpfungstag war, es werde Licht, es werde Licht. Also das Erste, was Gott sozusagen gemacht hat im Zusammenhang der Schöpfung, war, dass er Licht in die Finsternis hineingebracht hat. Und dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift hindurch, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testamentes. Ein weiteres, was wir im Alten Testament sehen, wo Gott sozusagen den Bund mit seinem Volk Israel eingegangen ist, da gab es dann die sogenannte Stiftshütte oder den Vorläufer des Tempels. Das war so eine Art mobiler Tempel, könnte man sagen. Also man konnte alles einpacken und weiterziehen, dann ging es weiter. Und erst unter Salomo wurde ja dann der Steintempel gebaut. Aber das war viel später. Während der Wüstenwanderung hatte Israel diesen mobilen Tempel. Aber egal, ob der mobil ist oder fest, da waren bestimmte Bestandteile, die mussten auf jeden Fall dabei sein. Wo Gott gesagt hat, also wenn ihr den Tempel macht, dann soll das dabei sein, war der Schaubrottisch, dann der siebenarmige Leuchter und natürlich der Altar. und im Allerheiligsten selbstverständlich. Aber ich möchte hier auf die Menora zu sprechen kommen, deswegen habe ich die hier auch gezeigt, oder zeige ich die. Die Menora, der siebenarmige Leuchter. Das ist hochinteressant. Da ist nämlich Öl drin, brennt von Öl. Öl ist ja auch immer in der Bibel sozusagen ein Hinweis, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und dann natürlich auch das Feuer. Jeder Arm von dem siebenarmigen Leuchter repräsentiert natürlich ganz grundsätzlich die Gegenwart Gottes. Aber in Bezug auf was? Zunächst mal steht jeder Arm des siebenarmigen Leuchters für einen Schöpfungstag. Dass Gott sozusagen gegenwärtig ist, und das wird durch die Flamme symbolisiert, durch das Feuer, dass Gott gegenwärtig ist. Die Menora. Und ganz interessant, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es sieben Ich-Bin-Worte gibt. Sieben, das ist kein Zufall. Jetzt mal abgesehen von dem in der Offenbarung, aber die gehören ja nicht zu den Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium. Sieben Ich-Bin-Worte, sieben Schöpfungstage. Sieben Tage hat die Woche. Und an jedem Tag ist der Herr auch heute gegenwärtig. Und dieses Symbol finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und in manchen Gemeinden steht tatsächlich auch die Menora, also nicht nur in den Synagogen, sondern eben tatsächlich auch in christlichen Gemeinden, weil wir ja eingepfropft sind sozusagen in den Ölbaum der Verheißungen. Das heißt, die Verheißungen gelten selbstverständlich auch der Gemeinde Jesu. Menora, Gegenwart Gottes, Feuer Gottes, Licht Gottes. Ein weiteres, was wir sehen, auch im Zusammenhang des Auszugs aus Ägypten, ist die Feuersäule, wo Gott sozusagen vor dem Volk hergeht und in der Finsternis, also in der Nacht, haben sie die Gegenwart Gottes gesehen durch die Feuersäule. Das heißt, Gott war ihnen in der Dunkelheit während der Wüstenwanderung ein Licht in der Finsternis. Verstehen wir? Das ist großartig, diese Zusammenhänge. Es ist immer Licht in der Finsternis. Und das ist das, wo Jesus anknüpft. Das ist das, worauf er sich bezieht. Hier ist sozusagen dieser geistliche Zusammenhang, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Damit sagt er nicht nur, dass er Gott ist in Menschengestalt, das sagt er natürlich auch, aber er sagt auch etwas über die Eigenschaften Gottes, nämlich an dieser Stelle jetzt hier Licht in der Finsternis. Und diese Idee haben wir ganz stark im Neuen Testament. Da zieht sich das rein, vor allen Dingen dann zu Pfingsten. Als der Heilige Geist kam, und dann verstehen wir das auch, die Gottesoffenbarung am Sinai, wo Gott sich im brennenden Dornbusch offenbart, nicht? Und hier jetzt sozusagen über den Häuptern, praktisch wie Feuerflammen, also zwar kein brennender Dornbusch, aber doch im Prinzip das Feuer als Symbol der Gegenwart Gottes und Ausgießung des Heiligen Geistes. Hochinteressant. Das Feuer steht für das Licht Gottes, aber zugleich für das Wirken und auch für das Wesen des Heiligen Geistes. Wir haben ja da mehrere Begriffe im Neuen Testament, nicht Wind zum Beispiel, wir haben das Lied gesungen, Atem Gottes, nicht, das geht auf das hebräische Ruach zurück, was so viel wie Geist heißt, aber auch Atem heißt, nicht, wo das Leben drin ist. Wer atmet, lebt. Das Leben ist bestimmt durch den Atem, all diese Dinge. In Psalm 27, Vers 1 lesen wir Folgendes über Gott, wo Luther Herr groß schreibt, steht im Hebräischen Yahweh. Also im Grunde genommen auch dieser Gottesname, mit dem er sich offenbart, als der, der immer bei uns ist, als der Gegenwärtige. Und da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Yahweh ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mir grauen oder sollte mir grauen? Auch hier, Gott ist das Licht, das uns sozusagen in der Finsternis, im Dunkeln, den Weg weist. Licht in der Finsternis. Orientierung durch Gott. Dementsprechend auch, und auch hier wieder diese wunderschöne Brücke, im ersten Johannesbrief, also nicht Evangelium, sondern erster Johannesbrief. Es gibt neben dem Johannesevangelium, die meisten von euch wissen das, nicht neben dem Johannesevangelium noch drei Johannesbriefe. Die sind relativ kurz, also deutlich kürzer als das Evangelium, drei Briefe. Und das steht hier in dem ersten Johannesbrief, der längste ist. Und da heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm, also von Jesus, gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. In der gesamten Heiligen Schrift, im Alten Testament, im Neuen Testament. Jesus ist der Gott, der als Licht in diese Welt gekommen ist. So, demgegenüber steht die Finsternis. Jesus spricht hier von der Finsternis. Wofür steht die Finsternis? Die Finsternis steht für mehrere Dinge. Ich werde jetzt mal exemplarisch ein paar zentrale Dinge nennen, die wir in der Schrift finden, wofür die Finsternis steht. Die Finsternis steht einmal für Orientierungslosigkeit. Wir kennen das im Dunkeln tappen. Wir waren mal vor vielen Jahren auf einer Gemeindefreizeit irgendwo auf der Schwäbischen Alb und dort gibt es Höhlen. Und da war eine Höhle, da konnte man durchgehen und einer von uns wusste, wo die ist und wie man da durchgeht. Und die Höhle war einigermaßen lang. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Höhlen auf der Schwäbischen Alb, aber nicht alle Höhlen empfehlen sich, um da reinzugehen. Aber bei der war das anders, da konnte man rein. So, und jetzt sind wir dann da reingegangen und dann ging das so über Kurven hier, die war relativ lang. Und nach, ich weiß nicht mehr genau wie viel Metern, 20, 30 Metern oder so, als wir dann in dieser Höhle waren, war absolute physikalische Dunkelheit. Also es ist ein Unterschied zwischen der, sagen wir mal, üblichen oder ortsüblichen Dunkelheit und der physikalischen Dunkelheit. Physikalische Dunkelheit heißt nämlich, dass keine einzige Lichtfrequenz mehr messbar ist. Licht, Physiker unter uns, ich bin keiner, ich sage das nur sehr laienhaft, man möge mir das verzeihen, sind irgendwie so Wellenlängen und so weiter. Da gibt es ein Spektrum, Ultraviolett und alles Mögliche. Und wenn aber keine einzige Lichtwelle, ich sage das jetzt mal so laienhaft, da ist, dann ist absolute physikalische Dunkelheit. Und das bedeutet, du siehst wirklich definitiv nichts. Selbst wenn du die Hand so dicht vor deine Augen hältst, siehst du nichts, weil es ist physikalische Dunkelheit. Wenn man die Jalousien runterlässt, ist ja auch dunkel, aber durch die Ritzen kommt immer noch mal ein bisschen was. Und nach einer gewissen Zeit gewöhnen sich die Augen dran und dann irgendwie ein bisschen was, zumindest umrisshaft, sieht man dann trotzdem. Bei der physikalischen Dunkelheit siehst du nichts. Da gab es natürlich welche, die hatten so eine Stirnlampe und die haben dann die Stirnlampe angemacht, weil in dieser Höhle, du hast nichts gesehen. Du hast zwar die Wände getastet, aber nach einer bestimmten Zeit wusstest du nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wenn ich ein paar Mal umgedreht hätte und wieder zurück und nochmal so, dann hättest du nicht gewusst, muss ich jetzt da lang oder da lang. Gut, wir wussten irgendwann, wenn man in irgendeine Richtung geht, kommt man wieder raus. Das war eben das Gute bei dieser Höhle, die hatte zwei Eingänge. Also ein Eingang und ein Ausgang. Also wenn man da reinging, war das der Eingang und so. Komplette, völlige Orientierungslosigkeit. Und das ist die Situation im Blick auf geistliche Dinge und von da ausgehend natürlich auch im Blick auf manche Lebensfragen. Das, was Jesus hier sagen möchte. Ohne Jesus tappen wir in der völligen Dunkelheit. Die Menschen sind orientierungslos. Gerade auch in unserer Zeit. Viele Menschen sind orientierungslos. Die fragen sich, wie es weitergehen soll. Und deswegen bemüht man sich ja, den Menschen irgendwie Hoffnung zu vermitteln, Orientierung zu vermitteln. Aber das ist im Grunde genommen die Idee. Und im Blick auf geistliche Fragen sowieso. Die Menschen, die nichts wissen von Jesus und von Gott und von diesen Dingen, sind diesbezüglich völlig orientierungslos. Ich kann mich so ein bisschen hineinversetzen. Ich habe es gelegentlich schon mal gesagt, nicht? Also ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, da kannte ich das Wort Jesus nicht. Also nicht nur, dass ich nicht wusste, wer Jesus ist, sondern ich kannte noch nicht mal das Wort. So, und das ist natürlich genau das. Wer von diesen Dingen nie etwas gehört, nie in Berührung irgendwie damit gekommen ist, nie irgendwie was gehört hat, manche hören ja vielleicht auch schräge Dinge und so weiter, tappt im Blick auf geistliche Dinge komplett im Dunkeln. Ist so wie so ein bisschen bei Topfschlagen, nicht? Du machst dann so, also Topfschlagen bei Kindern, nicht? Sonst umgeht eine Tafel Schokolade drin und so und dann schlagen mit verbundenen Augen. Kalt, 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 kalt und irgendwann bist du froh, wenn es heißt warm, warm, warm und dann bing, bing, bing und jetzt aber schnell die Schokolade. Finsternis bedeutet auch Hoffnungslosigkeit. Viele Menschen, gerade und auch in der jüngeren Generation, und manchmal sehe ich das sogar bei Menschen, die, sagen wir mal, auch an Jesus glauben, aber durch irgendwelche Dinge kommen dann Sachen, wo man denkt, wie geht das weiter, Hoffnungslosigkeit. Viele Menschen sind hoffnungslos. Was wird das werden? Wie geht das weiter? Mit der Erderwärmung und all diesen Dingen, wie ist es mit CO2 und Wirtschaft, Politik und da ein Krieg und wie wird das und das und dies und jenes? Ängste. Hoffnungslosigkeit ist oft gepaart mit ganz tiefen Ängsten. Das ist das Nächste. Es gibt Zeiten, und die können auch uns betreffen, wo wir niedergeschlagen sind. Wo es uns sozusagen wie der Donner rührt und da hüllt sich das praktisch wie so ein Nebel und du hast den Eindruck, du weißt gar nicht, in welche Richtung irgendwie. Auch das bezeichnet die Bibel mit Finsternis. Und dass auch ein Mensch, der mit Jesus lebt, durch derartige dunkle Täler und Zeiten gehen kann, auch das sagt uns die Bibel, nämlich im Psalm 23, da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ja, die Bibel kennt auch für die, die Jesus kennen, für die, die Gott kennen, finstere Täler. Aber der Unterschied ist halt eben an dieser Stelle, dass wir eben nicht nur das finstere Tal haben, durch das wir vielleicht mal gehen oder auch gehen müssen oder geführt werden, könnte man tatsächlich auch sagen, sondern das geht ja noch weiter. Da heißt es nämlich, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so bist du doch bei mir. Und das ist der Unterschied. Das ist das, was den Unterschied macht. Das ist das Licht Gottes. Bist du doch bei mir. Die Gegenwart Gottes, Yahweh, ist da. Selbstverständlich. Und so sagt Jesus ja auch, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist da. Und wir erinnern uns, als Jesus mit den Jüngern auf dem See Genezareth war und der Sturm war, Jesus ist im Boot. Jesus war einfach im Boot. Und das ist das Gute. Und das macht den Unterschied. Und deswegen ist, wenn sozusagen ein finsternes Tal da ist, dann bedeutet das für uns nicht Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit und so weiter. Auch wenn es mal Niedergeschlagenheit und vielleicht auch Ängste bedeuten kann, in der Welt habt ihr Angst. Diese Dinge, sagt Jesus ja auch. Dann ist aber immer das andere da. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wir sind nie allein. Und das ist großartig. Ein weiteres, was mit Finsternis bezeichnet wird in der Schrift, das sind die Verstrickungen der Sünde. Wenn man sich in Sünden verstrickt, das ist Finsternis. Und es ist ja so bei uns Menschen, es gibt ja sogar Sünden, da wissen wir gar nicht, dass es überhaupt Sünden sind. Und deswegen ist es ja so gut, dass Christus für uns, für alle Sünden gestorben ist und nicht nur für die, die uns bewusst werden. Wenn das so wäre, dann würde keiner von uns in den Himmel kommen können. Wenn wir nur um Vergebung bitten könnten für die Sünden, die wir erkennen als solche, dann bliebe die Vergebung für die Sünden, die uns aus irgendwelchen Gründen nicht bewusst sind, die bliebe aus. Und das wäre fatal. Christus ist für alle unsere Sünden gestorben. Aber Paulus sagt im Römerbrief, ich wusste nichts von der Sünde, wenn nicht Gottes Wort sozusagen die Sünde beim Namen nennen würde. Das heißt, Gott bringt sozusagen, auch an dieser Stelle werden wir dann gleich auch noch sehen, tatsächlich Licht in die Finsternis. Aber Finsternis bedeutet halt eben auch, wenn Menschen in Sünde verstrickt sind. Finsternis bedeutet auch, und das hängt natürlich damit zusammen, und auch das lesen wir in der Bibel, wenn Menschen verloren sind. Licht in der Finsternis bedeutet, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus, in eine verlorene Welt geht, in eine verlorene Welt kommt, die sozusagen in der Finsternis ist. Auf ewig verloren bedeutet auch Finsternis. Da heißt es in Epheser 4, Vers 18, im Blick auf Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben, wo Jesus aber möchte, dass sie sie persönlich kennenlernen, da heißt es, ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Warum? Nicht, weil die besonders schlecht sind. Nein, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Sie wissen es einfach nicht. Ich habe es viele Jahre auch nicht gewusst. Wie gesagt, ich kannte noch nicht mal das Wort Jesus oder das Wort Bibel oder Mose oder irgendwas oder Paulus, geschweige denn Heiliger Geist. Durch die Unwissenheit, die ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Es gibt eine Verstockung des Herzens. Das hängt mit unterschiedlichen Dingen zusammen, vielleicht mit Stolz, mit Eigensinn, aber selbst diese Unwissenheiten und diese Verstockungen kann der Heilige Geist aufbrechen. Gottes Geist ist stärker als die Verstockungen. Und so haben viele Menschen, das gilt ja eigentlich für jeden Menschen, der fern ist von Jesus, dass eben diese Verstocktheit in uns ist oder war, nicht? Viele Menschen haben den Herrn ja bereits kennengelernt. Das heißt, diese Verstockung, diese Verhärtung wurde durchbrochen durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes kann Verhärtungen, Verstockungen durchbrechen und aufweichen und dein Herz weich machen. Das ist großartig. Auch das macht der Heilige Geist. Aber so ist die Situation. Und deswegen müssen wir uns über vieles auch gar nicht wundern. Wenn sozusagen diese Unwissenheit da ist, dann ist es so, dass der Verstand verfinstert ist. Er weiß es einfach schlicht und ergreifend nicht besser. Manchmal vielleicht sogar, selbst wenn er es besser wissen könnte. Gott bringt Licht ins Dunkel. Da heißt es, im Blick auf Jesus und das Kommen Jesu, das ist dann, was zu Weihnachten manchmal dann so im Vordergrund steht, nicht diese wundervolle Verheißung aus Jesaja 9, da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Das ist doch wirklich großartig. Eine Verheißung auf Jesus, auf den Messias. Aber das Volk, das im Finstern wandelt. Und hier ist tatsächlich eben die Situation von Israel in der damaligen Zeit gemeint. Nicht, was ja Gottes Volk ist, aber ohne Jesus ist auch Gottes Volk in dieser Finsternis, obwohl es Gottes Volk ist. Selbstverständlich. Aber so lesen wir es, nicht, dass Jesus ja zunächst mal zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen ist und dort sozusagen das Licht hineingebracht hat und von da aus dann praktisch in die ganze Welt, sollte die Botschaft in die ganze Welt gehen. Aber eben, das Volk, das Jesus nicht kennt, wandelt in der Finsternis. Aber dann halt eben das große Licht, der Messias kommt, das ist Weihnachten und so weiter. Und hier kommt Gottes Licht rein und bringt Licht ins Dunkel. Eine weitere Stelle, Psalm 18, Vers 29, da heißt es ganz persönlich, das können wir ganz persönlich nehmen, ja, du machst hell meine Leuchte. Der Herr, also Jahwe wieder, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Also nicht nur allgemein die Finsternis von irgendwelchen Leuten oder irgendeinem Volk oder so, sondern meine Finsternis. Und das ist ganz interessant, nicht? Der Psalmbeter war ja gläubig. Und obwohl er gläubig war, sagt er, du machst meine Finsternis Licht. Das heißt, wo ich nicht sehe, wo mein Blick nicht weitergeht, ist deine Leuchte da. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also wir haben eine ganze Reihe von Stellen, die im Grunde genommen genau das sagen. Und das ist die Verheißung. Du machst meine Finsternis Licht, weil du der Herr bist. Wo ich nicht weiter sehe, siehst du meilenweit weiter. Man könnte sagen, ewigkeitsperspektivisch weiter. Licht, wenn Gottes Licht kommt, und das ist eben das Besondere, auch beim Evangelium, wenn das Licht sozusagen in die Finsternis kommt, dann deckt das Licht das Verborgene auf. Als wir in dieser Höhle waren und jemand dann diese Lampe angemacht hat, ne, wäre übrigens mal eine coole Nummer für euch in der Jugend oder so, da mal durchzugehen, aber egal. Auf jeden Fall hat dann jemand das Licht angemacht und plötzlich hast du alles gesehen. Und dann hat jemand gesagt, das ist doch viel cooler, wenn das Licht aus ist und so, aber das ist eine andere Frage. Ja, hier, dann hat man alles gesehen. Dann hat man den Boden gesehen, so, wo dann vielleicht auch noch Wasserpfützen waren und so. Dann hast du die Wände gesehen. Dann hast du den Vordermann gesehen, den du vorher bestenfalls gehört und schlechtenfalls gerochen hast. Also ich meine jetzt vom Angstschweiß, nicht, dass jemand auf andere Ideen kommt. Licht deckt immer das Verborgene auf. Das Verborgene kommt sozusagen ans Licht. Und das ist großartig, dass Gott das macht. Dass Gott das Verborgene ans Licht bringt. Dass Gottes Licht sozusagen in das Dunkel des Verborgenen hineinkommt und wo etwas verborgen ist, was sozusagen ans Licht kommen muss. Da heißt es in Epheser 5, Vers 13, nicht, da ist auch ganz viel vom Licht Gottes die Rede im 5. Kapitel vom Epheserbrief, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und das ist Gnade. Wenn Gottes Licht kommt und aufdeckt, ist das Gnade. Dann ist das Gnade Gottes. Licht bedeutet zugleich, da habe ich am Anfang darauf hingewiesen, das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wirkt Gott jetzt durch den Heiligen Geist das Offenbarwerden des Verborgenen? Und da möchte ich ein paar Dinge zeigen. Einmal ganz grundsätzlich, der Geist Gottes bringt Verborgenes ans Licht. Das ist eine ganz besondere Gnade. Und also er tut das durch das Wort, manchmal tut er es durch das Gewissen, manchmal tut er es über andere Menschen und manchmal tut er es tatsächlich über prophetische Rede. Das ist ganz unterschiedlich, wie Gott das macht. Und das sehen wir auch in 1. Korinther 14. Das sehen wir an vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Dass Gottes Geist auf ganz unterschiedliche Weise Verborgenes ans Licht bringt, wo er will, dass das Verborgene ans Licht kommt. Dazu gehört, dass der Geist Gottes Sünde aufdeckt. Auch das gehört dazu, wenn es heißt, dass sozusagen das Licht Gottes sozusagen in die Finsternis hineinkommt. Wenn die Finsternis für die Sünde steht, dann bedeutet es, dass wenn Gottes Licht kommt, dann deckt der Geist Gottes Sünde auf. Aber warum macht er das? Der Geist Gottes macht das niemals, um uns zu zerstören, sondern der Geist Gottes macht das, damit Reinigung geschehen kann, damit Heiligung geschehen kann, dass etwas Neues wachsen kann. Wir hatten im letzten Jahr einen gigantischen Wasserschaden. Der war wirklich, das hat man so von außen gar nicht gesehen. Nicht, das war im Badezimmer, war praktisch so ein Anbau. Und da ist dann irgendwann, also da waren die Fliesen und so, gut, waren jetzt nicht mehr die neuesten Fliesen, aber gut. Ne, das war alles irgendwie, man hat das so gar nicht gesehen. Und plötzlich sackt die Duschwanne um 3 Zentimeter ab. Also alle von uns, die irgendwie mit Bauwesen, nicht nur Tobi, sondern vielleicht auch andere, ne, wenn die Dusche im Bad um 3 Zentimeter, die Duschwanne um 3 Zentimeter absackt, dann stimmt irgendetwas nicht. So viel steht schon mal fest. Also dann könnte man sagen, besteht mehr oder weniger dringender Handlungsbedarf. So, dann habe ich angerufen bei der Versicherung und so. Die haben dann natürlich auch sofort die Leute geschickt. Dann haben die praktisch mal so ein bisschen aufgemacht und dann haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sagt, das muss alles raus. Und dann haben die praktisch den Fliesenschild und dahinter waren die Balken sozusagen von diesem Anbau, weil dieser eine Undichtigkeit irgendwo wahrscheinlich schon über viele Jahre war, komplett verfault. Da muss ein Statiker her. Dann hat er einen Statiker geholt, hat gesagt, also wenn das jetzt nicht ans Licht gekommen wäre, so hat er tatsächlich geredet, dann hätte es sein können, dass ihm irgendwann der Anbau über den Kopf zusammengebrochen wäre. Das ist der Hammer. Das hat man von außen gar nicht gesehen. So, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Gibt es natürlich in Wirklichkeit nicht, aber theoretisch gäbe es die schon, dass man sagt, okay, das ist aber ganz übel. Ne? Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht und deswegen mache ich ganz schnell grüne Rigipsplatten drüber. Und neue Fliesen. Könnte man ja machen. Ne? Du machst sozusagen, weil das alles so, und das modert ja auch und so, auf jeden Fall machst du grüne Rigipsplatten drauf und schön neue Fliesen, machst vielleicht auch noch so einen Sperrbelag dazwischen, damit kein neues Wasser reinkommt. Wunderbar, und dann hast du, hinterher sieht das aus wirklich wie neu. Das Problem ist es ja nicht. Das ist ja das Problem, weil der modernde Balken ist ja noch dahinter. Und das Problem war, es war nicht nur ein modernder Balken, sondern der andere auch und der auch und der auch. Das muss über Jahrzehnte, sagt er, du konntest durch so einen dicken Holzbalken, wenn du einen Kuli genommen hättest, also einen Kugelschreiber, konntest du so reinstechen, so wuff. Wie ein Schwamm. Und jeder vernünftige Mensch schon im Bauwesen würde sagen, Moment mal, jetzt da eine Rigipsplatte drüber und frische Fliesen drauf, ist überhaupt gar keine gute Idee. Das ist aber sowas von eine schlechte Idee, also schlechter geht's gar nicht. Obwohl es ja zunächst mal so aussehen würde, als wenn es eine gute Idee wäre, weil dann sieht man ja den vergammelten Balken nicht. Also, ganz klar, was zu machen ist, alle verfaulten Balken müssen raus, neue Balken müssen rein. Muss euch nicht erzählen, was das heißt. Die Sanierung ging wirklich über Wochen und Monate, bis dann dieser Handwerker und heute haben wir keine Zeit und so die üblichen Geschichten, wie das dann ist. Aber irgendwann waren neue Balken drin. Die alten Balken kamen raus, die verfaulten Balken kamen raus. Eine ganz tolle Firma hat neue Balken reingemacht, wunderschön, alles, das ganze Fachwerk wieder prima neu und so, wunderbar. Und jetzt kamen die Rigipsplatten drauf. Dann war alles schön, so fachmännisch haben die das dann alles schön gemacht. Und dann kamen die Rigipsplatten drauf und zum Schluss kamen dann die Fliesenleger und haben wunderschön die Fliesen gelegt. So, jetzt war der gleiche Effekt, den man auch gehabt hätte, wenn man die Balken nicht entfernt hätte, aber trotzdem komplett anders. Verstehen wir? Das ist im Grunde genommen die Geschichte. Gott will, dass die verfaulten Balken rauskommen. Das ist das, und das ist nichts Böses, wenn die verfaulten Balken rauskommen, sondern wenn die verfaulten Balken rauskommen, dann ist das Segen. Dann ist das etwas Gutes. Der verfaulte Balken muss raus, da muss ein neuer Balken rein und dann kannst du wunderschön die Rigipsplatte wieder drauf machen. So sieht das aus. Und das bewirkt der Heilige Geist. Der Geist Gottes deckt auf, zeigt, wo die verfaulten Balken sind. Natürlich ist da erstmal der Riss. Schock. Und dann die Duschwanne sackt ab. Ne? Das ist ja kein schöner Anblick. Da denkst du, boah. Und wenn er dann aufmacht, ist überhaupt kein schöner Anblick. Und dann stinkt das schon so moderig. Da kann man froh sein, wenn man keinen, wie heißt es, Hausschwamm dann hinterher noch im Gebälk hat. War zum Glück nicht. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn das Licht Gottes in die Finsternis, in unsere verfaulten Balken kommt, dann ist es, damit ein neuer Balken reinkommt, damit Neues aufgebaut werden kann. Der verfaulte Balken muss raus. Und das ist im Grunde genommen die Idee, wenn im Neuen Testament sozusagen hier von Umkehr und von diesen Dingen gesprochen wird, Buße oder Bekehrung oder wie auch immer, nicht, dass man umkehrt. Und diese Umkehr sozusagen führt immer in den Segen. Die Umkehr führt immer in die Freiheit. Das ist die geistliche Idee. So wirkt der Geist Gottes das. Und wenn ich nicht umkehre, dann bleibe ich in dieser Situation. Das heißt, der faule Balken bleibt drin. Mit allen möglichen Folgen, die das dann für so ein Bauwerk haben könnte. Der faule Balken bleibt drin und modert weiter und tut sein moderndes Werk und sein moderndes Geschäft. Aber der Geist Gottes führt in die Freiheit der Umkehr. Das ist der Grund, warum Luther zum Beispiel auch von der fröhlichen Buße gesprochen hat. Das ist der Grund. Wenn wir an Buße denken, dann denken wir Bußgeldbescheid, ne? Also im besten Falle bleibt es beim Bußgeldbescheid. Wenn es dumm läuft, ist sozusagen der Lappenmonover weg für einen Monat oder so. Zusätzlich zum Bußgeldbescheid. Das kennen wir natürlich. Ich weiß nicht, ob es alle kennen, aber der eine oder andere wahrscheinlich schon. Die Freiheit der Umkehr. Gottes Licht führt in die Umkehr, Licht in der Finsternis. Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Es ist ein Ausdruck der Güte Gottes. Und das bedeutet, dass wenn die Güte Gottes, wenn der Heilige Geist kommt, nicht, dann erkennt der Mensch sozusagen die eigene Schuld und erkennt sie auch an, und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist der entscheidende Punkt. Ohne Wenn und Aber, das ist das, was wir in der Schrift sehen. Das sehen wir zum Beispiel bei David. Wenn David sagt, Gott, sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit, als Nathan kam und gesagt hat, du bist der Mann. David hätte ja sagen können, Nathan, komm jetzt hier, jetzt hör mal auf. Ne? Überleg dir mal, wer ich bin und wer du bist und dann reden wir mal weiter. Ne? Weil du bist ja nur Nathan, aber ich bin hier der König. Ne? Gar nichts von dem. Gar nichts von dem. Sondern, also nicht Nathan ist jetzt hier sozusagen ein ganz schlimmer Bub, weil er David sozusagen hier, du bist der Mann, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist die Idee. Nach deiner großen Barmherzigkeit. Oder der Zöllner im Neuen Testament, auch hier sehen wir auch wieder diese Zusammenhänge vom Alten und Neuen Testament. Sehr schön. Gott sei mir Sünder gnädig. Punkt. Punkt. Gottes Licht bringt neues Leben. Da sagt Jesus an einer anderen Stelle, nämlich in Johannes 12, Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und betrachten wir, liebe Geschwister und Freunde, betrachten wir es als Segen, wenn Gott an uns arbeitet, wenn Gott uns verändert, wenn Gott uns an Punkte führt, die geändert werden müssen. Wenn der Heilige Geist sozusagen mit uns diesen Weg geht, dann macht er das, um uns zu verändern, um uns auch an diesem oder jenem Punkt in unserem Leben nicht in der Finsternis zu lassen. Und das ist Segen. Das ist großartig. Preisen wir Gott dafür. Das Licht des Lebens. Der wird das Licht des Lebens haben. Was bedeutet, der wird das Licht des Lebens haben? Er wird neue Hoffnung bekommen. Da ist immer noch Hoffnung, verstehen wir? Ein Gott, der das Meer teilt. Hoffnung, neue Hoffnung, da ist neues Leben. Wenn du mit Jesus ein Leben beginnst, dann bekommst du ein neues Leben. Du kannst von vorne anfangen. Gott stellt alles auf Reset sozusagen. Was nicht bedeutet, dass alle Probleme dann schon gelöst sind. Also das wäre ein Irrtum, der manchmal so suggeriert wird. So ist es nicht. Aber dann bist du mit Jesus unterwegs. Und wenn du im finsteren Tal bist und Jesus nicht kennst und jetzt kommt Jesus in dein Leben und du lässt Jesus Christus in dein Leben, dann gehst du diesen Weg weiter mit Jesus und er wird dich aus dem Tal herausführen. Jesus, und wenn der Heilige Geist wirkt, meint es immer gut und meint es immer richtig. Neues Leben, neue Hoffnung. Und dazu gehört natürlich, das ist jetzt eben das Pendant auch zu der Finsternis und so, mit Sünde und alles, Vergebung der Sünden. Wenn Gottes Licht kommt, kommt Vergebung der Sünden. Und das ist wunderbar. Licht in der Finsternis bedeutet Vergebung der Sünden. Und bedeutet, auch das Pendant zur Verlorenheit sozusagen, ewiges Leben. Du musst nicht in der Verlorenheit bleiben, sondern wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann gibt er dir das ewige Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, hat das ewige Leben. Das ewige Leben. Das heißt, und was ist das für eine grandiose Hoffnung? Und für ein grandioses Wissen, dass wenn meine Zeit gekommen ist, wenn ich gehe, egal wann das sein wird, dann weiß ich gehe in die Hand des lebendigen Gottes. Ich gehe in die Ewigkeit und werde Jesus sehen. Ich gehe an den Ort, von dem es heißt, dort wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Weil die Sündenstrukturen dieser Welt können starke Schmerzen verursachen. Aber dort wird kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Ewiges Leben. Jetzt überleg dir mal. Ja? Viele von uns kennen das, sie haben das ja auch schon öfters gehört und so weiter. Jetzt überleg dir mal, du kennst diese Botschaft nicht und du weißt nichts vom ewigen Leben. Was ist dann? Dann hast du diese Hoffnung nicht. Nach dem Tod ist alles aus. Nein, nach dem Tod ist natürlich nicht alles aus. Wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Und damit möchte ich schließen. Johannes 8, Vers 12 nochmal. Unser Vers, an dem wir uns sozusagen entlang, gehangelt hätte ich jetzt fast gesagt, haben. Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Eine großartige Verheißung, die gilt auch dir. Wenn jemand heute Morgen unter uns da ist, der das noch nie gehört hat, das vielleicht zum ersten Mal hört, diese Dinge vielleicht manches auch noch nicht verstehen und einordnen kann, dann darf ich dir sagen, weil Jesus das sagt, komm zu Jesus. Vertraue Jesus. Am Ende des Gottesdienstes wird wieder dort am Kreuz, wir haben ja dieses wunderschöne Lichtkreuz, wird dort am Kreuz die Möglichkeit sein zum Gebet. Da sind Menschen, die reden mit ihnen, die reden mit dir und beten mit dir. Und da kannst du, wenn du das möchtest, tatsächlich einen Anfang mit Jesus machen. Kannst du auch in der Reihe, musst ja nicht ins Kreuz gehen oder so, wie auch immer, du kannst es auch zu Hause machen. Wenn du wieder nach Hause gehst und dann in deinem Wohnzimmer bist und diese Dinge möglicherweise noch nachgehen, dann kannst du auch sagen, jawohl, also wenn das stimmt, was hindert mich? Was hindert's? Und wir, die wir Jesus kennen, vertrauen ihm. Vertrauen ihm, dass er das Licht ist und dass der Heilige Geist einen guten Weg mit uns, mit jedem Einzelnen von uns geht, unabhängig davon, ob wir durch das finsterne Tal gehen oder nicht. Er ist das Licht. Amen.